Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich grüße Sie ganz herzlich zu 2 Stunden im Gespräch. Und da stelle man sich jetzt hier mal am Anfang vor, ein Unbekannter brüllt einen auf einem vollen Marktplatz vor allen Leuten an, beleidigt mit den übelsten Schimpfworten, droht vielleicht sogar körperliche Gewalt an. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, denn in der Öffentlichkeit eines Marktplatzes geschieht so eine Szene eben auch, ja, ganz, ganz selten. Im Internet dagegen passiert das dauernd. Jeder 5. Jugendliche bestätigt, dass schon mal falsche oder beleidigende Inhalte über seine Person im Netz bzw. über das Handy verbreitet wurden. Und was heißt hier eigentlich beleidigend? Das geht ja bis zu Hassrede und Morddrohung. Es geht um digitale Gewalt. Online-Hetze kann den Betroffenen das Leben zur Hölle machen. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt auch eben in den nächsten 2 Stunden damit, mit der Frage, was tun gegen Hass und Hetze im Netz? Da können Sie sich dran beteiligen mit Ihren Erfahrungen unter der 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schildern Sie uns Ihre Erfahrung, Ihre Meinung dazu. Wie gehen Sie mit Beleidigung im Netz um? Oder ist das für Sie ein völlig abseitiges Thema? Oder Sie stellen unseren Experten hier im Studio Ihre Fragen. Und dazu begrüße ich Anne Roth. Sie ist Referentin für Netzpolitik für die Fraktion Die Linke im Bundestag. Schönen guten Tag, Frau Roth.
Schönen guten Morgen.
Und Markus Beckedahl, Geschäftsführer netzpolitik.org. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie beide hier sind. Wir sind vielleicht ja auch nur aufmerksamer geworden, was Online-Hetze oder was digitale Gewalt angeht, Herr Beckedahl. Oder nimmt die Verrohung im Netz tatsächlich zu?
Also es sind natürlich mittlerweile viel mehr Menschen im Netz, als es früher waren. Wir haben bestimmte Mechanismen in den sozialen Medien, die populistische, aufwühlende Inhalte eher bevorzugt durchlässt. Und wir haben auch in verschiedenen Bereichen von sozialen Medien so eine gegenseitige Aufwiegelung. Das heißt, wir haben in bestimmten Milieus Kommunikationsräume, wo Menschen sich gegenseitig aufstacheln, um auch gegen Andersdenkende vorzugehen, mhm, und wo man Einzelpersonen dann feststellen, dass wenn sie wütend sind, wenn sie andere beleidigen, man Anerkennung aus diesen bestimmten Gruppen bekommt.
Oder wie Sie es eben da auch schon gesagt haben, dass Interesse eigentlich eher durch die Extreme geweckt werden. Das war so das Mittlere, wo Sie sagen, dass eigentlich wir inzwischen darauf eingestellt sind, Erfolg über eben sowas zu generieren, ja?
Das habe ich jetzt nicht so ganz
verstanden. Was Sie als Zweites gesagt haben, Sie sagten da, dass wir inzwischen darauf eingestellt sind, dass es Mechanismen gibt, die eben genau so etwas bevorzugen. Also, dass man Interesse weckt durch Extreme.
Ja, auch weil die technischen, zum Beispiel algorithmischen Entscheidungssysteme in verschiedenen sozialen Medien wie Facebook eher wütende Inhalte bevorzugt durchlassen, sichtbarer machen, weil die Unternehmen wiederum damit Geld verdienen, wenn Menschen ihre Dienste viel nutzen, und empörte Menschen sind auch diejenigen, die vielleicht mehr klicken.
Die vielleicht auch mehr schreibwütiger dann sind.
Ja, genau. Auf jeden Fall passiert da mehr Interaktion. Das bedeutet mehr Datenklicks für die Unternehmen, die damit Geld verdienen.
Gibt es eigentlich verlässliche Zahlen, was das Ganze betrifft, also was eben digitale Gewalt betrifft?
Schwierig, weil wir haben eine riesige Dunkelziffer und der Staat hat es in den letzten Jahren noch nicht so ganz ernst genommen, das Thema. Das heißt, nicht alle, alle Opfer sind beispielsweise zur Polizei gegangen, haben Strafanzeige gestellt, und es gab, ich glaube, da kann Anne Roth mehr zu sagen, es gibt einfach viel zu wenig Statistiken und Erhebungen, wie viele Menschen betroffen sind. Das ist auch erst in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich Thema geworden in unserer Gesellschaft.
Anne Roth, tatsächlich, was verstehen wir eigentlich unter, oder was verstehen Sie unter digitaler Gewalt?
Digitale Gewalt ist kein feststehender Begriff. Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, was das jeweils ist. Ich würde sagen, und da schließe ich mich dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen an, dass digitale Gewalt jegliche Form von Gewaltäußerung und gewalttätigem Verhalten ist, die technologiebasiert sind, also mit Hilfe von digitalen Technologien ausgeübt wird oder aber in sozialen Netzen und auf Plattformen stattfindet.
Wir haben eben über die Zahlen gesprochen. Ist dieser, also vielleicht auch schwammige Begriff, auch schuld, dass es keine Zahlen darüber gibt?
Nee, das glaube ich nicht. Ich würde eher andersrum sagen, dass das mangelnde Interesse an dem Thema an sich bisher dazu geführt hat, dass es keine Zahlen gibt. Also es gibt beispielsweise keine polizeilichen Kriminalstatistiken, die das dezidiert erfassen. Und auch relativ wenig Studien. Ich würde sagen, im Bereich Hate Speech ist das mittlerweile besser geworden. Digitale Gewalt umfasst ja noch sehr viel mehr. Ich würde sagen, Hate Speech ist so ein bisschen der Gipfel, die Spitze des Eisbergs, und darunter gibt es noch viele andere Dinge.
Ja, sagen Sie mal, Verleumdung beispielsweise.
Genau, also alle Formen von Beschimpfung, Verleumdung, Bedrohung, das ist ja eben das, was wir klassischerweise unter Hate Speech begreifen, und dazu kommen dann aber Dinge wie beispielsweise Doxing, also das Veröffentlichen von privaten Daten. Das haben wir Anfang des Jahres gesehen bei den prominenten Doxings, die so bekannt geworden sind, weil es viele Bundestagsabgeordnete und andere Prominente betraf. Das heißt, es werden Informationen wie die Wohnadresse veröffentlicht, vielleicht auch Fotos, vielleicht auch private Fotos, weil die durch gehackte Accounts in irgendeiner Weise erlangt wurden. Informationen über die Kinder, über die Präferenzen, über den Aufenthaltsort und so weiter. Und damit verbunden kann natürlich Stalking stattfinden, nochmal auch durch Fremde beispielsweise. Das heißt, da steht dann plötzlich jemand vor der Tür, oder es gibt E-Mails, in denen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird, ich weiß, wo deine Kinder in die Schule gehen, und da gehe ich doch jetzt auch mal vorbei. Andere Form wäre alles, was mit Bildmanipulation zu tun hat. Das heißt, da werden zum Beispiel Gesichter von Personen auf andere Fotos montiert. Wenn das Frauen betrifft, zum Beispiel auf pornografisches Bildmaterial. Das wiederum kann dann auf irgendwelchen Plattformen hochgeladen werden. Wenn das verbunden wird mit der Wohnadresse und der Aufforderung, kommt mich besuchen, dann ist der Schritt zur physischen Gewalt nicht mehr weit.
Sie haben jetzt die Frauen selber angesprochen. Eines Ihrer Schwerpunktthemen ist auch digitale Gewalt gegen Frauen. Das macht also nochmal einen Unterschied.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Hate Speech an sich, da würde ich sagen, da sind Frauen wie Männer vermutlich in etwa gleichermaßen betroffen. Auch da fehlen, finde ich, wirklich noch gute Zahlen. Da waren wir ja eben schon, dass einfach Studien in dem Bereich noch fehlen. Und Frauen sind dann häufig zusätzlich durch sexualisierte Formen von verbaler Gewalt betroffen, oder eben beispielsweise auch sowas wie Bildmanipulation und so weiter. Das betrifft Männer in dem Ausmaß einfach nicht. Also diese klassischen Dickpics, die verschickt werden, das betrifft einfach in erster Regel Frauen. Das heißt, zusätzlich noch reduziert werden auf die Geschlechterrolle.
Mhm. Ich habe zwischendurch überlegt, aber jetzt hat es sich auch schon ausgedacht, wer wird Opfer? Also wir sprechen häufig, oder bekannt wird es durch Prominente, aber es müssen nicht Prominente sein, die Opfer dieser Hate Speech, Verleumdungen oder eben Doxing werden.
Also wir können alle Opfer werden, das ist das Problem. Es muss nur eine Einzelperson, die gut vernetzt ist, im Netz geben, die uns auch irreführend etwas Wörter in den Mund legt, das weiterverbreitet, und auf einmal stehen wir in einem sogenannten Shitstorm und wissen gar nicht, was uns passiert ist, weil wir nur zufälligerweise zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren beispielsweise.
Dieser Shitstorm muss sich ja gar nicht unbedingt zusammensetzen aus wirklich Tausenden von Menschen, die auf irgendeine Aussage reagieren. Das kann sich ja auch irgendwie von alleine weiterverbreiten, oder?
Ja, beziehungsweise wir wissen gar nicht, wenn 1000 Accounts in sozialen Medien agieren, reagieren, ob es auch tatsächlich 1000 Menschen sind. Man kann in der Regel davon ausgehen, dass es eine viel kleinere Anzahl an tatsächlichen Menschen ist, die wiederum dann verschiedene Accounts nutzen, um unter verschiedenen Namen so zu wirken, als wäre man eine riesige Masse.
Was ja nicht unbedingt das Gefühl desjenigen, derjenigen, die da betroffen ist, irgendwie besser macht. Also es ist ja, wenn man es auch gar nicht weiß, kann man es ja auch nicht einordnen. Seit Ende 2017 gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Damit verpflichtet die Bundesregierung, die Betreiber sozialer Medien gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen, rechtswidrige Inhalte eben auch zu löschen. Vor einigen Tagen ist dieses Gesetz ja verschärft worden. Herr Beckendahl, erklären Sie mal, wie gehen die Plattformen eigentlich konkret vor? Wie funktioniert diese Überwachung von Facebook, Instagram und so weiter?
Also soziale Medien haben immer schon ihr eigenes Regelwerk gehabt, nachdem sie Inhalte beispielsweise löschen, die von Nutzern gemeldet werden. Diese eigenen Regeln, in der Regel Community-Regeln, Gemeinschaftsregeln genannt, sind dabei relativ vage ausdefiniert. Man hat häufig das Gefühl, die sogenannten Content-Moderatoren, die dann Inhalte begutachten sollen, die wenige Sekunden dafür Zeit haben, dass die dann eher würfeln, um festzustellen, ob jetzt ein Nazi-Inhalt verhetzend ist oder nicht. Und um das Problem anzugehen, dass eigentlich auch die Plattform zu wenig investiert haben in diese Content-Moderatoren, hat die Bundesregierung den aus meiner Perspektive etwas hilflosen Versuch 2017 gestartet, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Plattformen zu zwingen bzw. zu motivieren, innerhalb von 24 Stunden gemeldete Inhalte in der Regel zu löschen. Aus einer Opferperspektive macht das auch Sinn. Das heißt, vorher war die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Beleidigungen oder Volksverhetzungen mehr als 24 Stunden da waren als heute. Das Problem ist aber, die Bundesregierung hat das Problem so ein bisschen in Richtung soziale Medien outgesourced, so quasi, hat sich zu wenig darum gekümmert, dass diese Beleidigungen, volksverhetzenden Äußerungen und so weiter vor Gericht gestellt werden, weil man die Justiz gekürzt hat, weil man in der Justiz das Problem auch nicht so wirklich ernst genommen hat. Das heißt, diejenigen, die vor Gericht gestellt werden wegen dieser Äußerung, die Zahl ist sehr gering. Diejenigen, die verurteilt werden, ist noch geringer. Im Moment hat man eher, wenn überhaupt, zu befürchten, dass mein Inhalt gelöscht wird. Und das löst aber nicht das Problem, weil sehr viele von diesen Menschen, die diese Inhalte geäußert haben, die lernen anhand der Löschung, wie sie beim nächsten Mal zum Beispiel eine Drohung anders formulieren sollen, damit die Drohung ankommt, aber nicht mehr strafbar ist.
Und wie kann man das verhindern? Sie haben jetzt gesagt, auch hilflos haben Sie den Versuch gerade zu lernen.
Na, eigentlich.
Und diese neuen Punkte, diese Verschärfung, hat die jetzt?
Na, jetzt, diese Woche hat die Bundesregierung erstmal angekündigt, eine Verschärfung durchzuführen. Man hat einen Maßnahmenkatalog beschlossen, den wir bei netzpolitik.org gar nicht so wirklich analysieren konnten, weil da eigentlich nur drinsteht, wir beschließen, dass wir irgendwann mal demnächst irgendwas verschärfen.
Also da ist die Hoffnung noch nicht sehr groß. Wie viel ist denn gelöscht worden eigentlich aufgrund von jetzt dem, was da seit 2017 geregelt ist?
Gar nicht so viel, weil die Plattformen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gar nicht so akzeptieren oder in ihre Arbeit einbauen wollen. Natürlich hat Facebook hat mehr Content-Moderatoren angestellt, aber der Meldeweg für die Nutzenden potenziell strafbare Inhalte zu melden, ist so kompliziert nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass alle nur nach den normalen Community-Regeln etwas melden und Facebook dann quasi auf seiner eigenen Gesetzgebung Inhalte löschen kann oder würfeln kann, ob sie stehen bleiben.
Ich würde, wenn ich mich da kurz einmischen darf, noch hinzufügen wollen, dass der Meldeweg zum Beispiel, das ist eins der Probleme des NetzDGs, nicht klar vorgegeben ist. Das heißt, es ist den Plattformen selbst überlassen, wie sie ihn gestalten und weil es für die bequemer ist, über ihre Community-Guidelines selber ihren Inhalt zu moderieren, weil das weniger justiziabel ist dann in dem Fall. Da können sie einfach ganz alleine entscheiden, was sie tun. Sind die Meldewege so gestaltet, dass das ein starker, sagen wir mal, Drängeln in Richtung ist, nicht über das NetzDG zu melden?
Den Unterschied müssen Sie, glaube ich, nochmal erläutern. Also Sie haben eben auch immer die ganze Zeit von Community-Regeln gesprochen. Das sind die Regeln, die sich die Netzwerke selber gegeben haben.
Genau.
Und die legen dann auch fest, wie ich, wenn ich mich jetzt beleidigt fühle, etwas zu melden habe?
Nein, die legen das nicht fest, aber die gestalten selbst gewissermaßen die Maske, die ich sehe, wenn mir irgendwas auffällt, wo ich denke, das kann nicht sein, das kann so nicht bleiben, das melde ich jetzt mal. Dann gibt es da auf den verschiedenen Plattformen unterschiedliche gar nicht so schlecht erkennbare, also durchaus recht gut erkennbare Optionen. Ich sehe was nicht richtig ist, das würde ich gerne melden. Und dann werde ich aber, habe ich mehrere Wege, dann kann ich sagen, ich möchte melden ganz normal oder über NetzDG. Und dann zum Beispiel bei ich glaube, Twitter ist es so, dass ich dann aufgefordert werde, ganz klar zu sagen, ob ich jetzt nach Paragraph so und so Strafgesetzbuch ganz sicher bin, dass das strafbar ist. Und das ist natürlich niemand. Das heißt, in dem Moment wird jede Nutzerin, jeder Nutzer sagen, da lasse ich lieber die Finger davon.
Ich hole gleich meinen Anwalt dazu.
Was die Konsequenzen sind, wenn ich da jetzt ein Kreuzchen mache, das lasse ich lieber. Das heißt, es wird stark sozusagen davon weggelenkt, über diesen Weg zu gehen.
Wie wäre da eine Lösung? Also da müsste dann wiederum der Gesetzgeber die Communities, die Netzwerke zwingen, allgemeingültige, verständliche, einfache Meldeformulare.
Das könnte ja gesetzlich vorgegeben sein, wie dieser Meldeweg gestaltet sein soll und so, wie er ist. Also ich empfehle allen mal, sich das anzugucken. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema und ich habe, als ich das erste Mal gemacht habe, nicht getraut, dieses Ding auszufüllen. Das heißt, ich finde es völlig erstaunlich, dass es überhaupt Leute gibt, die nach Netz.dg irgendwelche Inhalte melden. Und entsprechend, hat Markus Beckedahl gesagt, gibt es relativ wenige Meldungen nach Netz.dg.
Netz.dg ist eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Genau.
Sie wollten noch irgendwas ergänzen, Herr Beckedahl? Sie zuckten so?
Also mir geht das genauso und das finde ich dann immer ein bisschen befremdlich.
Ja, wenn die Experten sich schon fast nicht trauen, eine Meldung zu machen, weil es so viele Fallstricke gibt.
Ja.
Was tun gegen Hetze und Hass im Netz? Unsere Frage hier, Deutschlandfunk Kultur unter der 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de und im Studio sind Anne Roth, Referentin für Netzpolitik für die Fraktion Die Linke im Bundestag und Max Beckedahl, Geschäftsführer Netzpolitik.org. Eine E-Mail hat uns erreicht, die gleich ein großes Themenfeld aufmacht. Jens Schlicht fragt oder sagt erstmal, merkt an, Zeitungen veröffentlichen keine anonymen Leserbriefe. Warum geht das online? Gibt es politische Initiative, das zu beenden? Und wäre das nicht eine gute Möglichkeit, fragt er sich und uns, für mehr Respekt im Netz?
Also ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass Zeitungen keine anonymen Leserbriefe veröffentlichen. Zeitungen veröffentlichen Leserbriefe, wenn Menschen da hingeschrieben haben und eine Adresse auf den Briefkopf geschrieben haben. Mhm. Das kann genauso richtig und falsch sein wie jeder Internet-Account im Internet.
Mhm. Frau Roth?
Genau, einerseits wird das eben genau nicht nachgeprüft und auf der anderen Seite glaube ich, diese Frage nach der sogenannten Klarnamenspflicht, also sollte man Menschen verpflichten, unter ihrem Namen zu posten, in der Hoffnung, dass das das Ausmaß von Hate Speech reduzieren würde oder generell auch andere Formen von nicht wünschenswertem oder strafbarem Verhalten eingeschränkt wird. Die Realität zeigt, dass das so nicht hinkommt, weil ganz viel Hate Speech tatsächlich mit vollem Namen veröffentlicht wird, mit vollem Vor- und Nachnamen. Kennen wir. Renate Künast wird sicherlich heute irgendwann noch zur Sprache kommen. Nicht nur sie ist dann zu Leuten nach Hause gekommen, weil sie solchen Hass...
Sie ist dann nachgegangen und hat diejenigen, die sie angegriffen haben, besucht.
Genau, um mit denen mal darüber zu sprechen, wie kommen sie denn dazu? Und das berichten ganz, ganz viele Leute, die von Hate Speech betroffen sind, dass sie, dass die Leute kein Problem haben, das unter ihrem vollen Vor- und Nachnamen zu tun. Das ist die eine Seite. Das heißt, ich glaube, das löst dieses Problem kaum. Und auf der anderen Seite ist aber die Anonymität im Netz, gerade für Leute, die von Hate Speech betroffen sind, oft auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir werden ja nicht alle gleichermaßen von Hate Speech betroffen, sondern Angehörige von Minderheiten in erhöhtem Maße. Und für Menschen, die sowieso von Diskriminierung betroffen sind, das gilt in Deutschland und international in repressiven Regimen dann erst recht, ist es von großer Bedeutung, sich im Netz frei äußern zu können, ohne sofort dann mit irgendwelchen repressiven Maßnahmen bedroht zu sein.
Herr Beckedahl?
Ja, man kann da vielleicht auch noch mal erklären, eine Tageszeitung oder eine Zeitung wählt aus, welche Leserbriefe sie publiziert. Und wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir tatsächlich, dass Facebook, bevor wir etwas veröffentlichen, erstmal alles durchliest und dann entscheidet, ob jetzt unser Urlaubsfoto veröffentlicht wird oder nicht? Das ist halt so ein kleiner Unterschied. Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich vor der Herausforderung, dass wir auf einmal in privatisierten öffentlichen Räumen wie Facebook diskutieren, wo Mark Zuckerberg einseitig vorgibt, nach welchen Regeln das passiert. Aber wir müssen meiner Meinung nach Wege finden, mit der Problematik umzugehen, Lösungen dafür zu finden, ohne dass Mark Zuckerberg zukünftig entscheidet, ob wir jetzt einen Kommentar hochladen dürfen oder nicht.
Ist aber ein heißes Thema, dies mit der Anonymität, oder? Kommt immer in diesem Zusammenhang, ist ja auch richtig, weil man sich, ich hatte dieses Marktplatzbeispiel gewählt, das geht ja auch davon aus, dass ich jemandem, wenn ich jemandem gegenüberstehe, natürlich anders agiere, als wenn ich ihm nicht gegenüberstehe oder vielleicht völlig unbekannt aus dem, von Weitem irgendwie angreifen kann.
Auf jeden Fall, das ist absolut richtig. Und ich glaube, aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem, diese Frage des sich gegenüberstehens und auch Mimik und emotionale Reaktion wahrnehmen zu können, genau. Was Gespräche häufig anders verlaufen lässt, als wenn ich mein Gegenüber überhaupt nicht sehe und nicht mitkriege, was das auslöst, was ich tue. Ich glaube aber nicht, dass das Verbot der Anonymität was ändert. Ich weiß auf dem Marktplatz ja auch nicht, wie der Mensch heißt, der mir gegenübersteht und mir irgendwas sagt. Das hat also mit dem Namen in dem Fall gar nicht so viel zu tun.
Ein Thema, das wir vielleicht auch heute immer wieder mal streifen werden. 0800 2254 2254 hat Lasse Hehmann gewählt. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ihre Anmerkung zu unserem Thema Hetze und Hass im Netz, was dagegen tun? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Also mir ist aufgefallen, dass es manche Seiten gibt, wo es deutlich einfacher ist. Zum Beispiel auf der Seite Pinterest, da kann man relativ einfach Hetze oder auch pornografische Sachen melden, ohne irgendwie im Detail darauf einzugehen. Mhm. Und ich finde es relativ traurig, dass das nicht auf allen Seiten der Fall ist, dass es das so einfach ist, das zu melden.
Ja, warum ist Ihnen das aufgefallen? Was war Ihr Beweggrund, sich damit zu befassen?
Weil einem manchmal in der Timeline sowas vorgeschlagen wird und ich das dann halt melde. Ich mache das regelmäßig, gerade bei Pinterest. Da werden ab und an solche Sachen vorgeschlagen, wo irgendwelche rassistischen Witze sind oder sowas. Und ja, die melde ich regelmäßig. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das von der Seite ausgewertet wird oder dann gelöscht wird. Ich lösche diese Anbieter für meine Timeline, dass mir das von denen nicht weiter vorgeschlagen wird. Aber ich melde es auch gleich der Seite.
Ja, eine Frage an Herrn Becketal. Wenn Herr Hehmann sagt, also er meldet und weiß aber gar nicht, wie die Seite dann damit verfährt. Ist das normal oder kriegt man manchmal auch eine Reaktion?
Das ist erstmal normal. In der Regel bekommt man irgendwann eine Reaktion, beispielsweise ob jetzt die Meldung stattgegeben wurde, bearbeitet wurde oder zurückgewiesen wurde. Das ist so ein Klassiker. Aber was Herr Hehmann wahrscheinlich sagt, ist, das Melden ist einfach. Das Melden ist auf allen Plattformen, sagen wir mal, nach den eigenen Community-Regeln relativ einfach. Aber wir haben eben über das Netz.dg gesprochen, was ja quasi ein zweites Regelwerk und ein zweiter Meldeweg ist, um die deutsche Gesetzgebung zu erfüllen.
Wenn wir die beiden aber miteinander vergleichen, Herr Hehmann, Sie sind ja ganz zufrieden und haben das Gefühl, da dann auch eine, auf jeden Fall dem Netz gut zu tun, wenn Sie solche Dinge eben melden, nicht wahr?
Genau.
Das habe ich jetzt auch so verstanden, das sehen Sie wie Ihre Pflicht an. Ist das nicht auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie wir auch dann die Arbeit der Plattform miterledigen können, indem wir Inhalte melden. Je mehr Inhalte gemeldet werden, umso eher springen dann algorithmische Entscheidungssysteme bei den Plattformen an, um mal zu gucken, oh, hier wurde gerade ein Inhalt mehrfach gemeldet. Den müssen wir dann jetzt erstmal vielleicht zurücknehmen, zurückstellen, von Menschen begutachten lassen. Das kann bei Hetze und Hass und Drohungen sehr sinnvoll sein, aber es kann auch missbraucht werden. Und das erleben wir seit vielen Jahren, dass sich auch Menschengruppen zusammenschließen, um missliebige Inhalte zu melden, mit dem Ziel, dass die runtergenommen werden. Das haben wir vor 10, 15 Jahren das erste Mal erlebt, als in den USA vor allen Dingen christlich radikale Gruppen angefangen hatten, beispielsweise auf Amazon Schwulen- und Lesbenliteratur zu melden, mit dem Ziel, dass die Algorithmen feststellen, oh, hier gibt es ganz viele Menschen, die melden das, da muss etwas falsch sein, wir nehmen die runter. Also mit anderen Worten, sie haben die abgeschossen, weil sie mit der Meinung nicht einverstanden war.
Herr Hehmann, ist Ihnen, also wenn Sie so aufgefordert werden, Mensch, guck da mal, das und das passt nicht im Netz, dann gehen Sie natürlich und gucken, ob Sie damit übereinstimmen mit der Meinung.
Ja, natürlich. Ich mache das nach meiner persönlichen Meinung abhängig und ob das für mich in irgendeiner Form gegen etwas verstößt. Mhm. Aber wie der Herr gerade schon sagte, das kann natürlich auch missbraucht werden. Also da bin ich mir sicher.
Ja. Haben Sie selbst Erfahrungen mit Beleidigung im Netz? Ist Ihnen das selbst schon passiert?
Nee, gar nicht. Ich habe mich aber auch, muss ich sagen, bei den meisten sozialen Netzwerken abgemeldet.
Aus dem Grund, weil Sie das, weil Sie das verhindern wollen?
Nee, weil es mir einfach zu viel wurde.
Mhm.
Ich denke, zu viel dieser permanente Teilen mit allem und nutze Netzwerke nur noch für mich zu meiner privaten Unterhaltung.
Herr Hillmann, danke schön, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Schönen Tag noch.
Auf Wiedersehen.
Ich begrüße am Telefon Reinhard Schneider. Schönen guten Tag.
Ja.
Herr Hallo. Schneider.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Gedanke? Schönen guten Morgen.
Das ist ein ganz grundsätzliches technisches, philosophisches und politisches Problem. Mhm. Und ist ganz einfach lösbar.
Ja, da bin ich gespannt.
Man zieht den Stecker.
Aha, und dann? Funktioniert Ihr Computer nicht mehr.
Und dann hat man die Probleme, die Sie jetzt 2 Stunden lang besprechen, hat man gar nicht.
Ah, na gut, wenn wir alle... Wenn wir alle das Auto stehen lassen, haben wir auch bestimmte Probleme.
An der Technischen Fachhochschule in Berlin, Gausbeuth, habe ich Nachrichtentechnik studiert mit Funk. Und jetzt hat es die letzten Jahre dann ein bisschen was dazugegeben. Jetzt sind die Telefone nicht mehr so groß. Man kann so ein kleines Handy haben mit einer Telefonnummer. Mhm. Man kann das alte deutsche Postgeheimnis, Briefgeheimnis nutzen. Mit königsblauer Tinte einen schönen Brief schreiben.
Ja.
Sagen Sie, und man kann telefonieren über Festnetz, dann stört nichts, rauscht nichts, bricht nichts ab. Fantastisch.
Da haben Sie
drei riesige Kommunikationswege.
Darf ich Sie
ausgerechnet die am kompliziertesten sind. Mhm. Sie besprechen ja die ganze Zeit Regeln.
Ja.
Die Regeln werden aber nicht eingehalten. Also melde ich mich doch da gar nicht erst an. Da wäre ich ja doof.
Mhm. Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
Ja. 66 und habe als Wildnisführer ein bisschen die Welt gesehen in Kamtschatka. Und diese Völker da, die Indianer, die haben die Probleme alle gar nicht.
Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein technisches Problem, offenbar Ihre Leitung vibriert.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja, das
wahrscheinlich steht einer auf der Leitung.
Ja, genau. Aber
Schrott.
Sie haben das Gefühl, dass Ihr Lösungsansatz auch für jüngere Generationen möglich wäre?
Kommt. Ja, meine Jungs zum Beispiel, die auch eine ganze Zeit lang mit so einem Fairphone durch die Gegend für Navigation, GPS, ist fantastisch. Mhm. Wenn man aber Karte und Kompass nicht kann, in wirklichen echten Wildnisgebieten und das technische Gerät ist kaputt oder der Akku ist alle, dann bist du tot.
Ja.
So, und so ist es mit allen solchen Problemen. Die sind ja alle sehr schlau, die Hecke da und sonstchen, nur die befassen sich mit Sachen, mit denen man sich am besten gar nicht erst beschäftigt, indem man das weglässt.
Herr Beckett,
also
jetzt
Wikipedia zum Recherchieren ist ja ganz schön.
Kann Ach, man das nutzen Sie aber.
Mhm. Ja, natürlich.
Also Sie haben einen Computer.
Man muss das ausführen. Was nützt mir und was schadet mir?
Ja.
Und die Sachen, die mir schaden, die mache ich doch nicht mit.
Ja. Herr Schneider, das ist ein radikaler Ansatz?
Nee, überhaupt nicht.
Naja, natürlich. Ein radikaler an den Stecker zu ziehen ist ja schon radikal.
Logisch.
Und das wollte ich gerne
machen. Ich mache da nicht was mit, was mir schadet.
Genau, das haben wir verstanden.
Wenn mir jemand Prügel androht, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Ich gehe weg oder ich hau ihm vorher auf die Fresse.
Hm.
Und das ist bei Facebook ein bisschen schwierig. Die sind weit weg. Jetzt steigen die Chinesen aus, die haben schon ihr eigenes System. Jetzt steigen als nächstes dann die Russen aus, die haben ihr eigenes System. Netzwerk, das Internet ist tot, ist erledigt. Politisch out.
Reinhard Schneider. Dankeschön.
War eine schöne Idee, hat aber nicht funktioniert.
Jedenfalls, wie sich Herr Schneider das vorstellt. Herr Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitteschön. Einen schönen Samstag noch.
Einen schönen Samstag noch. Ich habe es radikalen Gedanken genannt. Auf jeden Fall wird es Ihnen ja wahrscheinlich auch öfter mal passieren, dass Leute dann sagen, ich kann die Regeln ja, glaube die Regeln gar nicht mitbestimmen zu können. Also werde ich mich da dem ganz entziehen.
Das finde ich auch nicht unter allen Umständen falsch. Also die Auswirkungen von Hate Speech, um jetzt mal darauf zurückzukommen, die sind ja zum Teil ganz erheblich. Also das bis hin zu körperlichen Problemen, Krankheit und durchaus auch suizidalem Verhalten. Insofern gibt es schon Momente, wo ich sagen würde, es ist vielleicht eine vernünftige Lösung, im Einzelfall zu sagen, ich schalte jetzt mal ab, ich ziehe mich zurück, ich lege meine Accounts still oder zumindest mache ich erstmal eine Weile Pause.
Mhm.
Soweit ist das richtig und natürlich ist das jedem und jeder selbst überlassen, das Internet nicht zu nutzen. Und insgesamt ist es aber natürlich erstens keine Option, weil das Internet einfach nicht mehr weggehen wird, ganz egal, was wir tun. Und auch, weil das natürlich eine Folge ist, die teilweise durchaus auch das Ziel derer ist, die Hate Speech verüben, nämlich eine öffentliche Diskussion zu verunmöglichen. Also die Öffentlichkeit, die für eine Demokratie ganz elementar wichtig ist, eine öffentliche Diskussion, die findet ja in dem Moment nicht mehr statt, wenn bestimmte Teile der Gesellschaft nicht mehr daran teilnehmen oder eben daran gehindert werden, daran teilzunehmen.
Denn es würde genau bedeuten, man hat sich mundtot machen lassen.
Exakt.
Anne Roth, Referentin für Netzpolitik für die Fraktion Die Linke im Bundestag. Wir haben gerade festgestellt, dass bisher, jetzt sind wir auch erst am Anfang der Sendung, sich vor allem Männer melden per E-Mail und per Telefon. Sie, da haben ja, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, ein Schwerpunkt Frauen und Gewalt gegen Frauen im Netz. Die Diskussionsbeteiligung von Frauen im Netz, wie würden Sie die gewichten, Männer, Frauen?
Also ich habe da jetzt keine Zahlen, aber ich würde sagen, so ähnlich wie die Beteiligung von Frauen an Diskussionen im Allgemeinen, weniger, sagen wir mal, von dem Drang geprägt, sich unbedingt mitteilen zu müssen. Das heißt, insgesamt zahlenmäßig weniger als beispielsweise Männer.
Aber warten wir mal ab, wer sich hier noch beteiligt an unserer Diskussion. Jetzt begrüße ich Ralf Richter in Dresden. Aus Dresden rufen Sie an. Herr Richter, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen auch in die Runde. Ich wollte nur mal anmerken, also ich bin ein bisschen bei Herrn Schneider, was er vorhin gesagt hat, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gerne über Probleme reden, aber nicht so gerne sie lösen. Also ich habe mich da auch ein bisschen gewundert über Frau Roth, ihre Aussage da zum Internet. Das Internet wird bleiben. Mhm. Also ich möchte als erstes mal empfehlen, also wirklich für alle, ich bin mir sicher, dass es Frau Roth gelesen hat und auch die Aktivisten von Netzpolitik.org, das Buch von Edward Snowden, Permanent Record. Das sollten aber nicht nur Aktivisten lesen, sondern das sollte jeder lesen, bevor er ein Smartphone in die Hand nimmt. Mhm. Denn wir haben ein amerikanisches Netz. Ja, das schreibt Edward Snowden ganz klar. Und insofern muss ich mich doch wundern, dass es in Europa noch nie eine Idee gegeben hat, ein eigenes Qualitätsnetz aufzubauen. Denn wenn wir ein eigenes Netz haben, was nicht von privaten US-Konzernen kontrolliert wird, wir sind ja mittlerweile in einer Situation, wo der BND und das BKA in den USA nachfragen muss, wenn sie irgendwelche Informationen haben wollen, die über WhatsApp oder Facebook ausgetauscht worden sind, über Kriminelle, die bei uns agieren, dann hätten wir, wenn wir ein eigenes Netz aufbauen würden, und diese Idee gibt es in Brüssel meines Wissens bis heute nicht, dann hätten wir diese Probleme nicht. Also das ist genau das, was der Herr Schneider angesprochen hat, dass Russland sein eigenes Netz aufbaut, dass China sein eigenes Netz aufbaut. Und ich frage mich, wo ist die Initiative für ein europäisches Netz?
Ja, dann gehen wir gleich mal weiter. Herr Beckedahl, wie sehen Sie auf diesen Diskussionspunkt?
Also das letzte eigene Netz, was wir in Deutschland aufgebaut haben, ist grandios gescheitert in den 80er Jahren. Es hieß BTX und das hat sich als nicht zukunftsfähig erwiesen, weil es einfach nicht global vernetzt war. Insofern bin ich ganz glücklich darüber, dass wir das Internet haben. Wir haben damit einige Probleme, beispielsweise, dass halt die ganzen dominanten Plattformen, auf denen wir kommunizieren, US-amerikanische Unternehmen sind, wo es ziemlich aufwendig und schwierig ist, eine Diskussion in unserer Gesellschaft darüber zu führen, welche Regeln, wie man gegenüber diesen Plattformen durchsetzt. Aber ich finde, das Internet ist schon ein großer Fortschritt gewesen für unsere Welt. Wir haben halt nur noch nicht richtig verstanden oder uns über richtige Wege verständigt, wie wir welche Regeln dort durchsetzen wollen.
Herr Richter, danke schön für den Gedanken hier in die Runde gegeben. Ich würde da auch gerne noch eine Frage anschließen. Es wurde jetzt mehrmals Russland erwähnt. Russland, China, Türkei, das sind alles so Staaten, wo die Netze natürlich staatlicherseits stark kontrolliert werden, was ja aber nicht unbedingt zur Beruhigung beitragen muss, oder Frau Roth?
Ich würde zunächst auch sagen, dass eben diese Netze, die sind ja keine physikalisch abgetrennten Netze, sondern es findet einfach dort vor Ort eine Zensur statt, wo bestimmte Teile des Internets eben beispielsweise in Russland oder China nicht zugelassen werden, gesperrt sind, für die Bevölkerung dort nicht erreichbar sind, es sei denn, sie benutzen technische Hilfsmittel, was durchaus möglich ist. Insofern, glaube ich, kann es jetzt nicht darum gehen zu sagen, wir versuchen ein physisch getrenntes Netz aufzubauen. Das Internet ist ja einfach nichts anderes als miteinander verbundene Computer international. Und da stimme ich Markus Beckedahl völlig zu. Ich finde es gut und wichtig und richtig, dass wir die Möglichkeit haben, international miteinander zu kommunizieren und mitzukriegen, was sich an anderen Orten der Welt abspielt. Mhm. Wenn jetzt Russland sagt, sie versuchen durch Zensur bestimmte Teile des Netzes auszublenden, dann ist das ein ganz eindeutiges Merkmal eines repressiven Regimes, wo ich nichts Positives dran finden kann.
Ja, wo der Redner oder der Anrufende eben Edward Snowden erwähnt hat. Edward Snowden schildert ja in seinen Memoiren und durch seine Enthüllungen, dass die USA mit ihren Sicherheitsbehörden im Netz Kontrolle und Macht ausüben wollen. Und was wir in Russland, in der Türkei und in China erleben, ist genau dasselbe. Das heißt, die bauen ihr eigenes Netz auf, um sich abzuschotten mit dem Ziel, Kontrolle über die eigene Gesellschaft besser durchsetzen zu können. Und das ist nichts, was ich in Deutschland haben möchte.
Ja, aber wenn ich Herrn Richter richtig verstanden habe, hat er ja auch eigentlich in Abgrenzung, setzt er auf die EU.
Ich glaube, was er auch mit meint, und vielleicht muss man da ein bisschen mal auseinanderhalten, das Internet an sich, also einfach die Vernetzung von Computern und dann die Services, die auf diesem Netz stattfinden, die tatsächlich, und darauf spielt er ja an, amerikanische Unternehmen sind, die dann die Regeln setzen, über die wir kommunizieren, was mit Demokratie und demokratischer Öffentlichkeit nichts zu tun hat, das ist ein Riesenproblem. Es gibt zum Beispiel, finde ich, das positive Beispiel, die französische Regierung hat sich jetzt entschieden, durchaus auch aus Sicherheitsgründen, dass die Mitglieder der Regierung nicht mehr per WhatsApp miteinander kommunizieren, sondern ein eigenes Kommunikationsnetz auf einem anderen Protokoll basierend miteinander zu betreiben. Und das ist natürlich tatsächlich eine Lösung, die stärker gefördert werden sollte. Dazu gehört aber auch, dass es verschiedene Versuche auch gegeben hat, andere Netze aufzubauen aus Open-Source-Communities beispielsweise, also nicht kommerziellen Entwicklern, die gesagt haben, wir wollen was anderes entwickeln, was in der Regel einfach nicht angenommen wurde. Und das kann man den Leuten ja nicht aufzwingen.
Unsere Sendung, in der Sie anrufen können unter der 0800 2254 2254. Das Internet ist unser Thema, Hass und Hetze insbesondere. Wir wollen wissen, ob Sie negative Erfahrungen gesammelt haben mit beispielsweise Beleidigungen, wie Sie damit umgehen und was Sie aber auch vielleicht von staatlicher Seite sich wünschen oder auch verlangen, um ein sicheres Netz zu haben oder ob das vielleicht doch eher dann meiden und das ihre Strategie ist. Simone Müller ist uns zugeschaltet. Frau Müller, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Was denken Sie zu Hass und Hetze im Netz? Wie ist da ja, Ihre Befindlichkeit?
Ja, also ich boykottiere jegliche soziale Medien aus Überzeugung. Ich nutze natürlich das Internet, aber ich sehe jetzt für mich persönlich trotz meines jungen Alters keinerlei Vorteile. Ich bevorzuge eher sozusagen das persönliche Gespräch. Mhm. Ich hätte eine Frage an Ihr Studiogast Frau Roth und wenn ich nachher noch eine persönliche Idee äußern darf danach. Mhm, meine bitte? Frage an Sie wäre, Sie hatten sich ja geäußert, dass gerade Frauen eben im Sinne von Hate Speech, sexualisierter Gewalt verbal ausgesetzt sind und dann auf ihre Geschlechterrolle reduziert werden. Und meine Frage an Sie ist, hätten Sie eine Idee oder wissen Sie, warum gerade Frauen, aber Männer nicht?
Das betrifft einerseits Frauen, das haben wir ja schon besprochen, das ist richtig, im Übrigen aber auch nicht nur. Also das lässt sich ganz gut beobachten, dass Angehörige unterschiedlicher diskriminierter Gruppen in spezifischer Weise von Hate Speech betroffen sind. Das heißt, neben Frauen sind häufig zu beobachten und das haben wir jetzt in der Folge von Halle natürlich auch viel, das ist ja auch die Ursache gewesen, warum die Bundesregierung jetzt nochmal andere Maßnahmen angekündigt hat, auch antisemitische oder rassistische oder schwulen- und lesbenfeindliche Äußerungen treffen bestimmte Gruppen natürlich verstärkt und sehr viel mehr. wollen jetzt nochmal zurück auf die Frage, warum Frauen ganz besonders. Das hat einerseits damit zu tun, dass Männer einfach die Neigung haben, sich stärker, meinungsstärker, auch aggressiver im Netz zu äußern als Frauen, genauso wie im echten Leben auch. Das hatten wir ja auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, einen Zusammenhang gibt es dann auch, und dazu müssen wir mal den Blick sozusagen 180 Grad in die andere Richtung wenden. Von wem geht das denn eigentlich aus? Also wer steckt denn eigentlich hinter Hate Speech? Was ist das Motiv dahinter und wie kommt es dazu? Da gibt es verschiedene Ursachen. Das eine ist einfach Kommunikation im Netz an und für sich, die sehr viel weniger dazu verleitet, mit Empathie das Gegenüber wahrzunehmen und zu gucken, was löst das eigentlich aus. Also einfach irgendeine Meinung ins Netz hinaus zu brüllen in Häkchen, ohne zu gucken, wie kommt das eigentlich an. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das ist, glaube ich, jetzt gerade auch in letzter Zeit verstärkt in den Blick gerückt, dass bestimmte Gruppen, insbesondere aus dem rechtsradikalen Bereich, sich im Netz auch durchaus zusammentun, um dann bestimmte andere Gruppen massiv anzugreifen. Und das betrifft einerseits Frauen, da spielt Antifeminismus eine ganz große Rolle. Da gab es, ich glaube, vorgestern bei Panorama fand ich eine ganz interessante Sendung, die das sehr gut ausgeleuchtet hat, welche Rolle Antifeminismus und Frauenhass eigentlich in rechtsradikalen Strukturen spielt. Und es gibt einfach Foren und große Communities im Netz auch, die sich verabreden, an bestimmten Punkten auf bestimmte Leute loszugehen, die ihnen missliebig sind. Und da gehören Feministinnen beispielsweise in besonderer Weise mit dazu.
Frau Müller, können Sie da mitgehen, mit der Antwort etwas anfangen?
Ja. Genau, also meine persönliche Idee geht in eine Richtung, die Sie schon genannt haben. Sie hatten ja mehrere Richtungen genannt. Aber ich glaube, dass die anderen spielen auch mit rein. Meine Idee wäre jetzt gewesen, weil ich mich mit Frauen- und Männerrollen in unserer Gesellschaft schon seit Jahren in der Literatur sozusagen beschäftige, mich Wissen anlese, meine Idee wäre, dass wir in der Gleichberechtigung in Deutschland nach wie vor sehr hinterherhängen und die Männer mit einem geringeren Selbstwertgefühl, und dazu gehört ja die rechtsradikale Szene unter anderem nicht nur, auch dazu. Und es ist natürlich in Anführungszeichen einfach oder einfacher, die Frau eben auf ihre Geschlechterrolle zu reduzieren und sich selbst zu erhöhen, als sich mit ihren intellektuellen Aussagen zu beschäftigen. Denn das hat ja auch ganz viel mit selbstempfundener Scham zu tun. Und wir haben ja in Deutschland keine Schamkultur oder wenig. Ja, das wäre meine Idee. Und das finde ich sehr, sehr schade und das macht mich traurig.
Eine Idee der Erklärung und auch eine Idee, dagegen zu arbeiten?
Absolut.
Nein, aber wie? Also Selbstwertgefühl erhöhen bei Männern, oder?
Ja, ich hatte gelesen in Ihrem Post zur Sendung, dass das quasi dazu führt, die weitere Konsequenz, dass immer mehr Frauen sich zurückziehen nach solchen Vorkommnissen. Ich kann eigentlich nur dazu einladen, mehr so, wie sagt man, so zu kommunizieren von Seiten der Frauen, dass man wirklich die Gegenüber von der Sachebene her anspricht und sich nicht entmutigen lässt von Beleidigungen. Und das hat auch ganz viel schon in der Erziehung mit Selbstliebe zu tun und wie Mädchen und Jungen erzogen werden. Da geht es eigentlich schon los.
Frau Müller, ein wahrscheinlich wichtiger Hinweis, auf jeden Fall sich eben der Diskussion dann auch zu stellen und eben nicht sich zurückzuziehen. Frau Müller, danke schön für diesen Anruf. Ja. Bei mir sind Anne Roth, Referentin für Netzpolitik für die Fraktion Die Linke im Bundestag, und Markus Beckedahl, Geschäftsführer netzpolitik.org. Und jetzt begrüße ich noch telefonisch Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Hate Aid. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Hate Aid, das ist so eine Art Feuerwehr, würde ich mal sagen. Sie bieten Opfern von digitaler Gewalt Unterstützung an. Was für eine Unterstützung ist das?
Genau, also wir sind eine Betroffenenberatung in erster Linie. Das heißt, wir sind auch die einzige Betroffenenberatung in ganz Deutschland, wo sich wirklich nur Betroffene speziell von digitaler Gewalt hinwenden können. Was wir eben machen, ist so ein zweistufiges System. Wir haben auf der einen Seite die Beratung, da bieten wir halt eine emotional stabilisierende Erstberatung an. Das heißt, Menschen können erstmal anrufen, erzählen, was ihnen passiert ist. Wir haben ja schon in der Sendung so ein bisschen gehört über die verschiedenen Formen, also eine Hasskriminalität, digitale Gewalt, da gibt es ja ganz unterschiedliche, wenn man das wirklich so weit fasst, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Phänomene. Das heißt, Menschen berichten erstmal, was ihnen passiert ist. Und wir gucken dann, was brauchen die Betroffenen. Und das reicht dann eben von zum Beispiel psychologischer Beratung oder vielleicht handelt es sich auch um einen rassistischen Angriff oder wir haben ja auch gehört von digitaler Gewalt gegen Frauen. Dann arbeiten wir, wenn eben Menschen eben psychologische Beratung brauchen, mit speziellen Beratungsstellen zusammen, zu denen wir dann verweisen. Wenn es aber erstmal nur so ein klärendes Gespräch und Bedarfsgespräch geht, das machen wir dann und dann gucken wir eben, was die Personen noch brauchen. Viele Menschen möchten, dass schnell Inhalte gelöscht werden und auch darüber haben wir in der Sendung schon gesprochen, Löschformulare auszufüllen, gerade nach NetzDG ist eben nicht so einfach. Viele Menschen sind vielleicht auch emotional einfach sehr aufgewühlt und schaffen das einfach alleine nicht mehr. Dann unterstützen wir da. Das ist so ein bisschen Sicherheitsberatung. Wir gucken so das kleine Einmaleins. Menschen haben dann auch oft Angst, dass eben private Fotos gefunden werden, dass vielleicht ihre Accounts gehackt werden. Auch da helfen wir, das so sicher wie möglich erstmal zu machen. Und wenn eben auch Menschen schon betroffen sind, also wenn zum Beispiel Accounts schon gehackt wurden, dann unterstützen wir eben auch und arbeiten da mit speziellen IT-Leuten zusammen, die dann eben auch versuchen, da sozusagen das Gröbste wieder zurückzuholen. Genau, und die dritte Säule ist eben Kommunikationsberatung. Das heißt, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn plötzlich unter meinem Tweet oder in meinem Account viele, viele Hasspostings stehen? Schreibe ich da noch zurück? Äußere ich mich da noch? Und da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen, auch davon abhängig eben, was sie vielleicht für einen Beruf haben. Also wenn ein Journalist oder eine Journalistin, die im Internet arbeiten, denen kann man nicht sagen, sie sollen sich erstmal für einen Monat aus dem Netz zurückziehen, sondern mit denen muss man eben andere individuelle Lösungen finden. Und ja, das machen wir eben auch. Und das Dritte ist eben, wir unterstützen Menschen dabei, wenn sie dann betroffen sind von digitaler Gewalt, auch gegen die Täterinnen vorzugehen. Und,
also dann auch juristisch vorzugehen, also genau, eine Anzeige zu erstatten.
So ist es nämlich, weil unsere Erfahrung ist, dass seit in den letzten Jahren einfach in der Rechtsdurchsetzung sehr, sehr wenig getan wurde. Das klang ja hier heute auch schon mal an, dass eben Strafverfolgungsbehörden wie Polizei und auch Staatsanwaltschaften da überhaupt nicht sensibilisiert sind, dass man das Thema eben überhaupt nicht wirklich ernst genommen hat. Und von der Seite der Betroffenen kann ich das nur bestätigen aus der Praxis, also dass wirklich auf Polizeidienststellen Leute zum Teil wirklich abgewiesen werden oder eben auch überhaupt nicht ernst genommen werden, dass Anzeigen nicht prioritär behandelt werden, dass eben das auch die Dynamiken des Netzes da einfach noch überhaupt nicht wirklich bekannt sind. Und da unterstützen wir eben auch. Wir stellen Strafanzeigen. Wir helfen vor allen Dingen auch bei der Beweissicherung, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie da so einen Hasssturm, so einen Shitstorm irgendwie abbekommen, dass Sie sich dann nicht nochmal 1000 Nachrichten durchlesen wollen und rechtssichere Screenshots dann von diesen Nachrichten machen wollen. Aber die brauchen Sie eben, wenn Sie wirklich gegen die Täterin vorgehen wollen. Und was wir eben auch machen ist, wir stellen Strafanzeigen und eben auch Strafanträge. Das bedeutet also, gerade bei Delikten wie Beleidigung, Bedrohung und Verleumdung ist es so, dass eine Staatsanwaltschaft eben meistens nicht dagegen vorgehen wird, weil das eben nicht von öffentlichem Interesse ist, sondern dass sie dagegen selber vorgehen müssen, weil sie eben persönlich beleidigt oder bedroht oder verleumdet wurden. Und das bedeutet, dass wenn sie eine Anzeige stellen, dass ihnen dann ganz schnell gesagt wird, ja, da müssen sie eben zivilrechtlich vorgehen. Und das Zivilrecht bedeutet, dass sie selber eben auch in Vorkasse gehen müssen. Das heißt, sie müssen einen Anwalt kontaktieren, die müssen sie auch bezahlen. Sie müssen Gerichtskosten bezahlen und sie tragen eben auch dann das Prozesskostenrisiko. Und das kann sehr schnell, so im Schnitt haben wir das mal ausrechnen lassen, sich auf 4.000 Euro eben summieren. Und da ist dann bei den meisten Betroffenen Schluss. Die stellen vielleicht noch eine Anzeige, die versuchen dann noch gegen die Täterin vorzugehen. Aber wenn man ihnen dann sagt, sie haben so ein hohes Risiko, so ein hohes finanzielles Risiko, um sich eben zur Wehr zu setzen, dann sagen die meisten, nee, das entweder können wir das nicht tragen oder das ist uns einfach auch nicht wert. Ja. Und da sagen wir eben, da springen wir eben ein und finanzieren eben dieses Prozesskostenrisiko in den Fällen, wo wir denken, dass es auch eine Erfolgsaussicht hat. Und die einzige Bedingung ist eben, dass wenn wir für die Betroffenen Schmerzensgeld erwirken, dass das dann wieder an uns zurückgespendet wird und wir sozusagen den nächsten Fall davon finanzieren können.
Ist das Ihre Art, wie Sie Ihre Arbeit finanzieren können?
Nein, leider überhaupt nicht. Also das ist wirklich sozusagen, das ist ja so, ne? Das deutsche Rechtssystem und sozusagen solche Prozesse, die dauern einfach unglaublich lange. Also ich habe jetzt mit Fällen gestartet, die im Dezember letzten Jahres, gibt es jetzt einen Gerichtsprozess in diesem Jahr im Dezember. Also das dauert einfach unheimlich lange, bis da überhaupt irgendwie Gelder zurückkommen. Und das ist eben eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir finanzieren uns durch private Spenden, durch Organisationen, durch Stiftungsgelder, Genau, also das ist so ein bisschen das Portfolio, wie wir uns eben, wie wir uns eben finanzieren. Vor allen Dingen eben auch, weil der Bereich der Prozesskostenfinanzierung ist gar nicht mal so teuer. Weil den können Sie relativ gut standardisieren, also den Anwalt, dann die Anzeige und so weiter. Das sind immer die gleichen Prozesse, die Sie machen. Also das ist nicht das, was so ins Gewicht fällt. Das, was wirklich teuer und aufwendig ist, ist die Beratung, weil jeder und jede Betroffene ein ganz eigenes Schicksal haben, eine ganz eigene Geschichte haben, ganz eigene individuelle Bedürfnisse haben und sie haben in der Beratung wirklich Leute, die rufen an, dass das in die sind ganz abgeklärt, dass das in 10 Minuten erledigt. Sie haben aber auch Fälle, da müssen sie, 3 Stunden Erstgespräch und das ist auch nötig dann und haben eben noch, müssen dann einfach noch für sich viele individuelle Lösungen erstmal gemeinsam mit den Betroffenen entwickeln, um eben die persönliche Situation da gut und zufriedenstellend für die Betroffenen lösen zu können.
Ja, was sind das für Menschen, die bei Ihnen mitarbeiten? Also wie das hört sich ja an, als ob es auch Psychologen sein müssten beispielsweise,
nee, neben also Juristen. Genau, also wir haben keine Psychologen und Psychologinnen, denn wir bieten keine psychologische Beratung an. Also wir machen eben diese emotional stabilisierende Erstberatung und psychologische Beratung bieten wir nicht an, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir versuchen, eine betroffene Beratungsstelle zu schaffen, ein Konzept, das keine Doppelstrukturen schafft. Und wir haben in Deutschland gute Beratungsstellen, die auch fundierte psychologische Beratung
anbieten. An die verweisen Sie dann?
Genau, und an die verweisen wir. Das brauchen wir nicht nochmal doppelt zu haben. Wir haben Sozialpädagoginnen, die dann in der Betroffenenberatung eben die Erstgespräche führen und dann auch im Weiteren die Betroffenen eben durch diesen Prozess begleiten und die vor allen Dingen in der Verweisberatung dann auch die Kontakte herstellen und schnell eben sozusagen versuchen, für die Betroffenen eine Lösung zu finden. Mhm. Und unser Ziel war eben, dass sozusagen es nicht mehr so ist, weil das auch in der Vergangenheit eben so war, dass Betroffene für ihre einzelnen Bedürfnisse von Beratungsstelle zu Beratungsstelle telefoniert haben und dann irgendwann auch dass da sehr zermürbt waren, sondern dass wir versuchen, so diesen Prozess in die Hand zu nehmen und dann für die Betroffenen das so niedrigschwellig wie möglich zu machen, damit die wirklich dann relativ schnell die Bedürfnisse, die sie haben, dann da auch stillen können.
Wenn Sie die einzige Beratungsstelle sind, die in diesem Zusammenhang arbeitet, bundesweit, wie Sie es ja am Anfang erläutert haben, dann nehme ich an, dass Sie sehr häufig in angerufen werden, um Hilfe gebeten werden.
Genau, also ich muss das vielleicht nochmal präzisieren. Es gibt natürlich viele andere Beratungsstellen, wo sich eben Menschen hinwenden können. Also zum Beispiel, wir haben ja schon auch viel über Gewalt gegen Frauen gesprochen, Cyberstalking, Cybermobbing. Das ist so, aber wir sind eben die Einzige, die wirklich sozusagen bundesweit da ist und die sich nur um Betroffene von digitaler Gewalt kümmert. Bei den anderen Beratungsstellen sind Beratungsstellen in Deutschland auch aufgegliedert. Es ist sehr sozusagen nach Diskriminierungsformen nochmal aufgegliedert. Also Betroffene von rassistischer Gewalt, Betroffene von, also das sind zum Beispiel Frauen. Und da sind wir eben die einzige Stelle, wo sich wirklich alle erstmal hinwenden können. Und Sie haben tatsächlich recht, dass da wenden sich viele Menschen an uns. Und vor allen Dingen auch, weil wir eben, also wir haben im Juli erst überhaupt, also wir haben uns im Dezember gegründet, wir haben im Juli erst überhaupt unser Angebot geöffnet für die breite Öffentlichkeit. Und jetzt sind wir nochmal sehr bekannt geworden, weil wir ja den Fall von Frau Künast auch finanzieren.
Von Renate Künast, die jetzt gerade vom Gericht eigentlich erstmal abgelehnt wurde im Iran.
Genau, finanzieren wir eben den Prozess von Frau Künast gegen Facebook, wo Frau Künast eben Facebook von Facebook fordert vor dem Landgericht Berlin, dass eben Daten von Menschen, die sie da im Internet beleidigt und diffamiert haben, herausgegeben werden und genau, wo sie dann in der ersten Instanz erstmal gescheitert ist. Und das hat uns nochmal, einfach auch nochmal Medienöffentlichkeit verschafft. Und seitdem ist es wirklich so, dass, sich sehr, sehr viele Menschen an uns wenden und, wir im Moment wirklich aufstocken müssen und fast nicht hinterherkommen.
Annalena von Hodenberg von Hate Aid, der Hilfsorganisation. Dankeschön, dass Sie uns hier erstmal so informiert haben.
Sehr gerne.
Was tun gegen Hetze und Hass im Netz? Ute Kibiko hat uns geschrieben unter der E-Mail-Gespräch@deutschlandfunkkultur.de und sie schreibt, ich plädiere für eine umfangreichere Aufklärung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, was den Umgang mit Kommunikation im Netz angeht und wie ich mit Hate Speech und Mobbing im Netz adäquat umgehe. Ich persönlich verstehe nicht, warum die meisten Schulen und ähnliche Einrichtungen diesbezüglich so zurückhaltend agieren. Ist das Ihre Erfahrung auch, Frau Roth? Sie nicken gleich.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja an vielen Schulen immer noch diese Debatte, ob überhaupt beispielsweise Schülerinnen und Schüler Smartphones mitbringen dürfen. Und da gibt es häufig die Haltung zu sagen, man muss das raushalten, die Kinder müssen Bücher lesen und nicht so viel Internet in der Schule. Während ich denke, die Kinder nutzen das Internet sowieso, die haben die Smartphones sowieso und viel wichtiger wäre, ihnen den Umgang damit vernünftig beizubringen und zwar ab dem Moment, wo Kinder mit Internet in Kontakt kommen. Und ich würde sagen, das müsste in der Kita schon anfangen. Also ab dem Moment, wo Kinder in der Lage sind, Apps zu benutzen, mit denen sie beispielsweise Bilder ins Netz stellen können, muss ihnen beigebracht werden, was okay ist und was nicht okay ist. Und das muss nicht sehr komplex sein, aber da muss die Medienbildung eigentlich schon anfangen.
Dazu muss natürlich die Kompetenz in der Medienbildung überhaupt vorhanden sein. Herr Beckeder?
Ja, auf jeden Fall brauchen wir mehr Kompetenz, mehr Digitalkompetenz, aber nicht nur in den Schulen, weil 90% der Gesellschaft wird nicht mehr eine Schule als Schülerin oder Schüler besuchen. Da brauchen wir vollkommen neue Wege, vielleicht auch alte Wege wie Volkshochschulen, um mehr Menschen Digitalbildung beibringen zu können. Weil auch wenn wir uns Hasskriminalität anschauen, in der Regel sind ja die Täterprofile durch öffentliche Profile einsehbar und es sind, sagen wir mal, eher ältere Menschen, die viel Hass artikulieren, das sind in der Regel Männer, die erreichen sie nicht mehr in der Schule.
Die erreicht man nicht in der Schule, wenn man jetzt von der Täterseite her guckt. Ich glaube, die E-Mail ging jetzt vor allem auch darum, gut, so war meine Interpretation, wie schütze ich mich? Ich würde gerne Herrn Johansen ins Gespräch holen, Christoph Johansen. Sie rufen uns aus Berlin an.
Ja, hallo, können Sie mich verstehen?
Ja, ich kann Sie verstehen, wir können Sie verstehen. Schönen guten Tag, Herr Johansen.
Ja, Sie sind genau in der Ecke gelandet, die ich noch beifügen wollte in der Diskussion. Ich fand das sehr gut, dass Sie mit dem Marktplatz angefangen hatten, um das darzustellen. Denn mein Anliegen wäre auch die Prävention. Ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass eben die Konfliktfähigkeit oder wie man in Diskurs miteinander kommt, wie man miteinander diskutiert, wie man unterschiedliche Meinungen gegeneinander abgleicht, dass das halt schwierig ist oder das eben zu erleben und zu erlernen. Und gerade auch in den Schulen, wenn es da eben, wenn da auch von der Lehrerseite oder auch von anderen Mitschülern Kränkungen immer wieder ins Spiel gebracht wird, dann sind wir ganz schnell wieder auch bei der Hate Speech. Mhm. Und wenn wir das Berliner Landesgerichtsurteil gegen Frau Künast uns angucken, dann wundern wir uns halt einfach nur, weil das ja in die Richtung geht, in der ich jedenfalls Herrn Trump nicht verstehe, wie der so viele Wähler finden kann. Und gleichzeitig ist klar, dass da so viele Leute ihn gerne wählen, weil er Dinge einfach so ausspricht und Leute kränken kann. Das scheint ja eine Kultur zu sein, die da ja also, in Diskussionskultur da ist.
Also Ihr Anliegen wäre Gesprächskultur üben?
Ja, es wäre mein Anliegen, dass es weniger darum geht, den Leuten in den frühen Kindergartenjahren oder in der Grundschulzeit beizubringen, wie sie online sich schützen können oder worauf sie aufpassen müssen. Das ist auch wichtig, aber ich glaube, da reichen wirklich 2-3 kleine Informationen und dann auch die Haltung der Eltern dem gegenüber, wie viel Zeit hat ein Kind verfügbar vor den Medien und sitzt es alleine davor oder nicht. Da wäre meine Meinung sowieso, dass es bis zum 10. Lebensjahr am besten nie alleine stattfindet, weil es eben eigentlich eine Luxustätigkeit ist. Kinder können mit 12 Jahren alle Techniken erlernen, die sie für die digitale Welt brauchen, um sich da zurechtzufinden. Wenn sie vorher gut in Bibliotheken unterwegs waren, wenn sie sich eben in der analogen Welt zurechtgefunden haben, dann muss ich dem älteren Herrn zustimmen mit der Landkarte. Denn das, was wir brauchen, um in den digitalen Medien zurechtzukommen, das lernen wir in der analogen Welt. Und das würde ich sehr unterstützen. Und ich wundere mich eigentlich, dass in Deutschland das Handyverbot, was sie in Frankreich jetzt an allen Schulen beschlossen haben, landesweit, dass wir das nicht machen. Denn durch die Handynutzung und durch die WhatsApp-Geschichten und all das findet auf dem Schulhof im Prinzip eine parallele Wirklichkeit statt, in die wir als diejenigen, die vielleicht die Kinder noch beeinflussen wollen, keine Beeinflussung haben. Und ähnlich ist es dann, das ist der eine Aspekt, der Prävention im Kindesalter. Der andere Aspekt ist noch der, wie in den Medien halt diskutiert wird. Und da gibt es sehr gute Auseinandersetzungen, finde ich, auch in den Interviews, auch immer wieder bei Ihnen auf dem Sender. Und andererseits habe ich, wenn ich bei Kontrast reingucke, immer wieder das Gefühl, dass das da auch einfach nur um Schlagzeilen geht und Leute fertig machen. Dann sieht in den Schnitten, dass den Leuten das Wort abgeschnitten wird und es geht darum, die Menschen eher lächerlich zu machen oder unmöglich zu machen. Und das ist die Frage, ob das nicht auch dazu beiträgt und einlädt, da immer wieder drauf zu hauen,
Frau Roth,
in den digitalen Medien.
Frau Roth, wollte ich direkt mal
noch einen Punkt zulegen?
Ja, einen kurzen vielleicht, damit wir noch reagieren können.
Ja. Und dann wäre das noch der Punkt, den es war ja sehr, sehr schön zu hören, dass der eine Herr eben immer wieder meldet, was er als unangemessen findet. Mhm. Und ich glaube, dass eben genau in dieser Präventionsarbeit es so wichtig ist, dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Denn dann werden die Regeln, die wir vorgeben oder die man auch als, sagen wir mal, als Strafverfolgung möglich machen kann, dann werden die auch genutzt. Und dann können die umgesetzt werden und dann ist auch ein Landesgericht vielleicht in einer anderen Haltung gegenüber der ganzen Geschichte.
Ja. Frau Roth?
Ich würde gerne zu dem Thema Gesprächskultur was anmerken. Das finde ich absolut richtig, was Sie gesagt haben, dass Gesprächskultur mehr in den Fokus geraten muss. Und dabei meine ich jetzt allerdings sowohl die analoge Gesprächskultur, also eben auf dem Marktplatz, in der Schule, sonst wo, aber genauso auch die digitale Gesprächskultur. Ich finde, die wird viel zu wenig beachtet. Und ich glaube, damit müssten wir uns alle viel mehr auseinandersetzen. Denn wir werden, glaube ich, wenn wir uns in sozialen Medien bewegen, häufig, sagen wir mal, haben wir den Impuls, irgendwas verstärken zu wollen. Jemand sagt irgendwas und ich finde das auch genauso richtig. Oder irgendjemand ist mit was nicht einverstanden, da hat jemand was gesagt, das finde ich nicht richtig. Dann reagiere ich darauf und sage, auch das ist total schlimm. Und dann entstehen gewissermaßen so die ersten Impulse zu Sachen, die sich später zu solchen Shitstorms entwickeln können, die für die andere Seite, die es abkriegt, ungeheuer schmerzhaft sein können. Die Folgen davon, die sind inzwischen ganz gut untersucht, die sind wirklich heftig und können krank machen, auf jeden Fall massiv psychisch belasten. Das wird für mich in dem Moment, wo ich irgendeine Äußerung wo lese, mit der ich nicht einverstanden bin, und ich sage, der spinnt doch, vielleicht noch nicht mal so drastisch ausgedrückt, aber einfach nur das ausdrücke, massiv verstärkt. Und das kommt bei der anderen Seite in einer Heftigkeit an, die mir häufig nicht bewusst ist. Wenn ich das jetzt wieder in ein normales Gespräch übersetze, beispielsweise, ich sitze in einer Runde von Leuten oder auch am Kneipentisch, jemand sagt was, ich bin nicht einverstanden, ich sage, ich finde das nicht, drei andere nicken, dann merken alle im Raum, aha, so ist die
steht
Lage.
Da alleine da.
Der steht alleine da, aber vielleicht sagt dann auch wieder jemand, ach, das ist jetzt aber unfair, jetzt sage ich auch was. Man kriegt sozusagen die Gesamtatmosphäre besser mit, während wenn ich das bei Twitter tue, dann kriege ich das in der Form nicht mit, weil ich das auch gar nicht unbedingt angezeigt bekomme.
Und also jetzt wieder völlig verzerrte Realität.
Zurück auf die Gesprächskultur. Ich würde mir wünschen, dass sich damit mehr beschäftigt wird. Auch ich glaube, damit können wir das Hassproblem nicht lösen. Das hat andere Wurzeln. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, zu verstehen, wie wenig Empathie sich digital darstellen lässt und dass wir sehr viel mehr immer auch darauf achten müssen oder uns fragen müssen, muss ich jetzt unbedingt auch noch was dazu sagen, was vielleicht bei der Gegenseite viel aggressiver ankommt, als es gemeint war.
Also Kommunikationsgesprächskultur, ein ganz wichtiger Punkt. Dankeschön, Herr Johansen. Ich begrüße am Telefon Thomas Krajewski. Herr Krajewski, guten Tag.
Hallo, ich bin Florian Krajewski.
Ach, Florian, Entschuldigung.
Genau, es geht bei mir auch um diesen Punkt Medien. Also ich glaube, sozusagen technologisch ist sozusagen immer angelegt, möglichst pointiert und radikal oder Aufmerksamkeit erheischend irgendwas hinaus zu posaunen. Das ist sozusagen aus meiner Sicht diesen modernen Medien oder Social Media insgesamt geschuldet und den Geschäftsmodellen, die damit dahinter stecken, also der ganze Idee sozusagen, möglichst vielen eine Plattform zu geben, wo dann alle drauf reagieren und sozusagen im Rahmen von 140 Zeichen kann man kein Thema abbilden, kann man nichts sozusagen sagen, außer irgendetwas unterhalb eines Schlagzeilenniveaus. Und diese sozusagen Gesprächskultur, die dadurch gefördert wird, also sozusagen dieses Schlagzeilen und man antwortet, man bringt Schlagzeilen und man antwortet mit Schlagzeilen, man macht keinen Text mehr, sondern nur noch Schlagzeilen, die gegeneinander stehen und in dieser Form immer unverständlich bleiben beim anderen und beim anderen, also und bei einem selbst und reagiert und dann reagiert man untereinander auf diese Schlagzeilen, die dann immer mehr auch Hass und Hetze fördern.
Weil die sich kürzer darstellen lassen wahrscheinlich.
Und, ne? Ich meine, letztlich ist jetzt diese Auseinandersetzung zwischen Frau Künast und Facebook, also einem Konzern, und nicht jetzt Einzelpersonen, die jetzt sich gegen, also mit ihr, also die sich da geäußert haben, sondern das ist ja auf einer ganz anderen Ebene, wo das verhandelt wird.
Aber bleiben wir doch
eine technologische Frage auch.
Bleiben wir doch nochmal, Sie haben ja einen interessanten Punkt angesprochen, die Kürze, die in sozialen Medien gefordert ist. Wir haben jetzt eben das Gesprächskultur-Thema ja angesprochen, Kommunikationskultur. Sind wir da quasi, so verstehe ich Herrn Krajewski, schon auf verlorenem Posten, wenn wir uns in 140 Zeichen ausdrücken sollen?
Jein. Also es ist ein bisschen komplexer. Das liegt auch daran, dass wenn wir uns analog unterhalten, wir im Hier und Jetzt sind. Wir miteinander direkt Argumente austauschen. Im Netz haben wir eine Zeitverzögerung, was Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist, wir können alle selbst entscheiden, wann wir etwas kommunizieren. Der Nachteil ist, nicht jeder hat die ganze Zeit, um in sozialen Medien an Debatten dran zu bleiben. Das führt erstmal zu einer Verzerrung. Es ist möglich, sagen wir mal, in 140 Zeichen oder mittlerweile gibt es auf Twitter 280 Zeichen zu kommunizieren. Man kann auch in mehreren Tweets, also mehreren 280 Zeichen folgen, irgendwie seine Argumente unterbringen, aber nicht jeder Mitdiskutant ist in der Lage, sozusagen darauf in diesem engen Gerüst mitzudiskutieren. Da hat der Anrufende selbstverständlich recht, aber wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass wir auf einmal nonverbal oder kommunizieren, ohne unser Gegenüber zu sehen. Wir müssen lernen, damit umzugehen und überhaupt erstmal zu realisieren, dass wir in sozialen Medien in einem öffentlichen Raum agieren. Sehr vielen Menschen ist das noch nicht wirklich bewusst.
Dass das, was sie da in ihrer Einzelstube machen, öffentlich ist eigentlich.
Genau, das merkt man auch bei ganz vielen Tätern, die Opfern Beleidigungen schicken. Und wo Opfer dann reagieren und zurückschicken, das ist so ein sehr beliebtes mittlerweile Stilmittel von Journalisten, die dann auf Leserbriefe antworten und nachfragen. Und dann gibt es sehr häufig eine Reaktion, oh, ich wusste gar nicht, dass das jemand...
Das wirklich gelesen wird.
Und ich wusste gar nicht, dass da ein Betroffener auf der anderen Seite ist.
Im Gespräch sind wir zum Thema, was tun gegen Hass und Hetze. Wer hat welche Erfahrungen damit gemacht? Thomas Walter hat uns angerufen. Herr Walter, schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich rufe aus dem schönen Jena an.
Ja?
Es ist folgendes, ich befasse mich seit den 90er Jahren, also 93, 94, mit jungen Leuten, die jetzt so Mitte 20 sind, die aus dem Bosnienkrieg kommen, beziehungsweise die Wolgadeutsche sind, also wo die Eltern jetzt so fast 25 bis 30 Jahre da sind. Ja. Aufgrund, dass ich mit denen befasse, bekomme ich dann regelmäßig wirklich Botschaften, die möchte man hier gar nicht nennen, wie die heißen, was da alles abgeht. Ja. Das heißt also, ich habe mich jetzt erstmal für eine Zeit ausgeklinkt, bin weiter am Rechner, aber ignoriere das einfach. Weil genau das, was ja alles schon richtig gesagt worden ist, es bringt nichts, eine Anzeige oder Anzeigen zu schalten. Sie haben den langen Atem nicht, sie haben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, ja. Aber ich lasse mich deshalb trotzdem nicht abbringen mit diesen Leuten weiterhin. Die sind jetzt in der Ausbildung, die sind alle sehr gute Fußballer, weiter mit denen zu beschäftigen.
Also
ja.
Die Arbeit,
egal was da kommt,
die
ja.
Arbeit machen
also,
sie weiter. Gestärkt. Die Arbeit machen sie weiter, aber sie möchten sich nicht mehr weiter mit dem beschäftigen, was da über sie ausgegossen wird. Haben Sie mitbekommen, dass wir beispielsweise eine Hilfsorganisation hier vorgestellt haben?
Ja, benötige ich nicht, da ich einem sehr guten Verlag unterstehe und ich bin gelernter Jenenser Ossi und der Verlag ist aber in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin soweit psychisch absolut geschult. Also da kann mir nichts passieren. Ich lasse die einfach nur jetzt ins Leere laufen. Mhm. Das ist meine Antwort dazu. Ne?
Haben Sie jemals versucht zu reagieren oder Freunde eingeschaltet?
Nein, das wurde vorhin schon schön erwähnt, Entschuldigung, dass ich reingehe. Ich habe nie reagiert drauf, weil diesen Leuten kann man keine Stimme geben. Egal, ob die rechts- oder linksradikal sind, vorwiegend ist es ja rechtsradikal, denen kann man keine Stimme geben. Und deswegen sage ich immer wieder, das ist genauso, diese Helikoptereltern ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist, vermittelt den Jugendlichen eine Menge Bildung. Das ist genau dasselbe. Wie gehe ich mit Geld um? Genauso ist das, wie bewege ich mich im Netz und wie kann ich das erkennen? Das muss vom Haus her kommen oder von der Schule muss es herkommen.
Also sind wir wieder beim Thema Bildung und auch eben Kommunikationsregeln irgendwie gelernt zu haben. Herr Walter, danke, dass Sie diese Erfahrung ja geschildert haben. Dann
die Zusammenarbeit funktioniert ja im deutschen Sport mit vielen Leuten, die aus dem Ausland kommen. Wolga, Deutsche, Bosnien, da funktioniert es. Da gibt es keinen Hass, da gibt es nichts, ja. Aber über das Netz gibt es Hass ohne Ende, ja. Und die Politiker und die Prominenten bekommen das ja auch alle mit, ja. Also ich bedanke mich bei Ihnen, das ist ein toller Sender, ja. Und alles Gute.
Bleiben Sie uns gewogen, Herr Walter. Herr Walter hat etwas angesprochen. Er will den Tätern nicht er will nicht in Kommunikation gehen. Wir haben das Thema Täter bisher relativ am Rande liegen lassen. Jetzt erstmal zu der Strategie. Sie, Frau Roth, wollten jetzt gerade was dazu sagen?
Ja, ich finde das durchaus eine gute Strategie. Ich glaube, die ist nicht für alle die richtige Strategie. Ich finde das auch gut, wenn Leute sagen, ich will die konfrontieren, ich will wissen, wer die sind, ich will denen deutlich machen, was das mit mir macht, wenn die sowas an mich abschicken. Aber genauso gut finde ich das ganz vernünftig zu sagen, ich setze mich damit nicht auseinander. Ich klappe jetzt einfach die Ohren zu oder die Augen in dem Fall und lass die ins Leere laufen. Das kann ja auch dazu führen, dass so eine Welle dann relativ schnell wieder abebbt. Das finde ich ganz vernünftig. Also ich würde auch sagen, dass die Strategie, dem Hass zu begegnen, jetzt auch nicht sein kann, es gewissermaßen den Betroffenen zu überlassen, damit fertig zu werden. Ich finde, wir müssen unsere Aufmerksamkeit dann eben auch auf die Täter wenden, ganz genau, und gucken, wie können wir als Gesellschaft dieses Phänomen in den Blick nehmen, was muss da eigentlich passieren, und nicht immer nur sagen, den Opfern, ihr müsst euch schützen oder ihr müsst konfrontieren oder ihr müsst anzeigen oder ihr müsst irgendwie fertig werden und euch Hilfe suchen, sondern wir müssen insgesamt uns angucken, wer sind die eigentlich?
Und das ist eine gute Frage. Wer sind die eigentlich? Gibt es denn die Täter?
Nein, es gibt nicht die Täter, aber wir wissen durch Studien und so weiter, dass es vor allen Dingen eher Männer sind und vor allen Dingen auch eher, sagen wir mal, Männer, die jetzt noch nicht mehr zur Schule gehen, sondern etwas älter sind. Das ist vielleicht auch, sagen wir mal, früher, ich habe da jetzt keine Studien, aber früher war das vielleicht das klassische Stammtisch. Personal, was jetzt im Netz irgendwie sich ganz gut organisiert und gemeinsam ihre Meinung gegen Andersdenkende kommuniziert.
So, Sie wüssten oder wir sollten mehr Wissen haben über die Täter, um dann wie agieren zu können? Weil da geht es dann ja eigentlich in Richtung doch Strafverfolgung auch, oder?
Je nachdem. Also ich würde auch, also meine Vermutung ist, und genau, da fehlen uns Studien, da fehlt uns Wissen darüber, wer sind die, dass es unterschiedliche Täter Typen gibt und je nachdem auch unterschiedlich darauf reagiert werden muss. Da gibt es, glaube ich, die, die alleine zu Hause sitzen und frustriert sind mit der Welt und sich mitteilen müssen. Und genauso gibt es aber auch organisierte Gruppen, die in unterschiedlicher Härte dann auch vorgehen und wo man gucken muss, wie geht man tatsächlich mit denen um. Da ist natürlich eine Seite tatsächlich die Strafverfolgung. Das haben wir jetzt ausführlich auch beleuchtet, wie sehr das ins Leere läuft, wo ich sagen würde, da ist sehr viel mehr Ausbildung, Sensibilisierung nötig auf Seiten der Strafverfolgung bei Polizeien und Staatsanwaltschaften, die Probleme ernst zu nehmen, möglicherweise dann auch bestimmte Sachen zu ändern. Und ich persönlich halte da nichts von Strafverschärfung, sondern eher beispielsweise in der Strafprozessordnung und so weiter. Diese ganze Geschichte, ab wann ist ein öffentliches Interesse vorhanden, ab wann muss die Staatsanwaltschaft tätig werden. Dieser ganze Bereich, glaube ich, muss stark verändert werden. Und ein bisschen was findet sich im Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, aber überhaupt nicht ausreichend, würde ich auch sagen. So, das ist der eine Teil. Und dann würde ich sagen, muss man auch gucken, sind Tätergruppen in einer Weise radikalisiert, die einfach mehr Aufmerksamkeit dafür braucht. Andersrum, wir haben ja auch Beratungsstellen oder Deradikalisierungsmaßnahmen für Islamisten. Vielleicht muss man auch mal über Deradikalisierungsmaßnahmen für Hassposter im Internet sich überlegen. Also wie sind die eigentlich in diese Rolle geraten? Kann man davon Leute da auch wieder rausholen? Wie kann man die Leute dazu bringen, das wieder sein zu lassen? Letztlich als demokratische Gesellschaften, auch als Basis unseres Rechtsstaates, haben wir ja nicht das Ziel, möglichst viel zu strafen, sondern zu resozialisieren.
Aber da sind wir doch, sind wir da nicht wieder beim Thema Anonymität? Ich meine, ich kann nur jemanden deradikalisieren, den ich kenne, oder?
Wir wissen ja im Moment gar nicht so sehr, oder doch, wir wissen sogar, dass die Mehrzahl der Täter eben nicht anonym posten. Das heißt, das löst das Problem nicht. Ich denke, wir müssen mehr gucken, wer sind sie? Wie kommt man an sie ran? Kann man sie irgendwie ansprechen? Und da findet einfach viel zu wenig aktuell an Forschung statt. Und ich denke, da wird sich einiges finden lassen, wenn man mal anfangen würde, das in den Blick zu nehmen.
Ich begrüße am Telefon Christoph Kuhn. Schönen guten Tag, Herr Kuhn.
Ja, schönen guten Tag. Wir haben ja gerade in den Nachrichten eine Steilvorlage für Ihr Thema gehört. Die Morddrohung gegen den grünen Politiker. Von irgendeiner Plattform, wenn ich das recht gehört habe, US-amerikanische Plattform. Das sind natürlich Leute, die viel zu feige sind, selbstredend, zu feige sind, sich da zu identifizieren. Und da frage ich mich tatsächlich, da kenne ich mich zu wenig aus, ob es technisch wirklich nicht möglich ist, diesen Leuten auf die Schliche zu kommen. Warum Ja, warum zum Beispiel gibt es im Netz keine Klarnamenverpflichtung und keine Gebühren? Es könnte doch endlich mal so weit kommen, dass jeder Klick im Netz etwas kostet, wodurch natürlich auch die Masse der Morddrohungen und sonstiger Drohungen, Hetzpostings und so weiter eingeschränkt würde.
Ich gebe die Frage an Herrn Beckedahl weiter.
Eine Sache wollte ich noch anführen.
Lassen Sie uns doch vielleicht die Frage erstmal beantworten.
Dann ja. Kann,
ja?
Also ich finde es ganz gut, dass wir keine Klarnamenspflicht haben, weil gerade auch marginalisierte Teilnehmende aus unserer Gesellschaft oder marginalisierte Gruppen können ohne Klarnamenspflicht, können unter Nutzung von Pseudonym offener ihre Meinung sagen, als wenn sie das unter ihrem Klarnamen machen müssten. Also insofern glaube ich, Klarnamenspflicht löst nicht die Probleme. Anne Roth hat das gerade auch schon angesprochen.
Zumal eben viele Postings gar nicht anonym geschehen.
Genau, wir wissen halt beispielsweise von vielen Politikerinnen und Politikern, dass sie unter Klarnamen ihre Drohungen bekommen. Und wenn die dann zur Polizei gehen, dann wird das bei der Polizei häufig nicht ernst genommen. Dann wird das in der Justiz irgendwie sehr lange bearbeitet, wenn es überhaupt bearbeitet wird. Und hier sind gerade die Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten, die wir in der Vergangenheit zu wenig beachtet haben. Also wir haben in der Vergangenheit zu lange gedacht, das ist kein Problem als Gesellschaft. Und jetzt erst reagieren wir. Das hätten wir vorher schon machen sollen.
Herr Kuhn, Sie hatten noch eine Anmerkung.
Also ich bin mit einer anonymen Drohung zur Polizei gegangen und die haben das durchaus ernst genommen. Mhm. Die haben natürlich die Quelle nicht gefunden und das verläuft dann im Sande. Aber was ich noch anführen wollte, am 9. Oktober hat hier dieses Attentat stattgefunden, ne, auf die jüdische Einrichtung.
Sie rufen aus Halle auch an.
Ich rufe aus Halle an, ja. Und da hat gleichzeitig in Leipzig wurden also Postings abgesetzt, ein Gangster hätte ein Taxi geklaut, aus dem er um sich schösse. Und das hat die halbe Stadt, hat das fast lahmgelegt. Kinder durften die Schule nicht verlassen, Leute sind an ihrem Arbeitsplatz verblieben. Und das hängt auch mit der Gutgläubigkeit von vielen Leuten zusammen, dass das dann massenhaft weitergepostet wird.
Ich glaube, das Thema hatten wir ja auch kurz, ne? Dass sich also Nachrichten einfach verbreiten, ohne dass sie ja vielleicht tatsächlich eben auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden und dann Dinge auslösen.
Und ich bin nicht damit einverstanden, dass man es technisch nicht fertig bringt, den Leuten auf die Schliche zu kommen, die Leute ausfindig zu machen, die so etwas machen, die das Internet kriminell verwenden.
Herr Kuhn,
da nützen Appelle und Aufklärung und Informationen und moralische Ansprachen, die sind wichtig, aber die lösen nicht das Problem, was wir in der Gesellschaft haben.
Klarnamen, Pflicht und Gebühren, die Lösung, die unser Hörer Herr Kuhn gegen Hass und Hetze im Netz bevorzugen würde. Zu unserer Sendung mit dem Thema Hass und Hetze im Netz hat uns geschrieben Thomas Wüst und hat einige Ideen, wie vielleicht dagegen vorzugehen ist. Ich habe schon mehrere Netz-DG, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist Netz-DG. Ich habe schon mehrere Netz-DG-Meldungen von Hasspostings gemacht und damit mehrheitlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen hat er ein paar Verbesserungsvorschläge zusammengestellt. Einrichtung einer neutralen Schlichtungsinstanz, also eine Ombudsstelle. Herr Beckedahl.
Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat so eine Art Ombudsmann. Das Bundesamt für Justiz soll als Schlichtungsstelle, als Behörde eigentlich agieren. Hat seine Rolle noch nicht so ganz gefunden. Aber es wäre natürlich gut, wenn man sich an direkt auf Facebook, direkt auf Twitter irgendwo hinwenden könnte und sagen könnte, ich möchte mich beschweren. Ich fühle mich mit meiner Meldung nicht ernst genommen. Das funktioniert im Moment mit der Kommunikation mit dem Bundesamt für Justiz ja nicht ganz so optimal.
Die zweite Idee, Aufnahme eines Oberbegriffs wie Hate Speech oder Hassposting oder Hasskriminalität ins Gesetz, damit klar ist, dass damit juristische Tatbestände wie Beleidigung, Bedrohung, Nötigung und so weiter gemeint ist, also sind, dass das nicht so auseinanderfranst. Frau Roth, sagt Ihnen?
Ich bin da nicht ganz überzeugt davon, weil tatsächlich wir haben Straftatbestände, Volksverhetzung in erster Linie beispielsweise, die ganz dezidiert eben auch Äußerungen gegen bestimmte Gruppen verbietet und dann eben Beleidigung, Verleumdung und so weiter. Das heißt, wir haben das alles. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sozusagen ein weiteres Ankurbeln des Strafgesetzbuches in dem Fall hilft. Ich glaube, wir müssen einfach das, was wir haben, besser umsetzen. Das muss ernst genommen werden. Mhm. Das haben wir jetzt auch alles schon durchdekliniert so ein bisschen. Hass ist schwer definierbar. Letztlich ist es auch ein Hilfskonstrukt. Und ich würde sagen, die Gesetze, die wir haben, sind da eigentlich schon nicht schlecht.
Ich glaube, Herr Beckner, Sie hatten das zwischendurch auch mal gesagt, dass die Gesetzesdurchsetzung eigentlich genau der Punkt ist. Also zum Beispiel die Aufstockung der Staatsanwaltschaft, dass überhaupt tätig werden, dass da überhaupt tätig werden.
Ja, also die Justiz wurde viel zu lange zusammengespart. Das Problem wurde nicht ernst genommen. Das führt jetzt dazu, dass auch sehr häufig Anzeigen ins Leere laufen beziehungsweise viel zu lange bearbeitet werden. Und ich glaube, eine konsequentere Anwendung unserer bestehenden Gesetze würde, zumal die meisten Postings unter Klarnamen passieren, schon mal viel mehr Probleme lösen beziehungsweise auch Täter dafür zu sensibilisieren, was sie da gerade tun.
Ja, dagegen geht vielleicht auch so ein bisschen der dritte Vorschlag von Herrn Wüst, Verpflichtung von Medien, die Plattformen nutzen, ein Community-Management einzuführen. Also Medien wie jetzt hier beispielsweise wir, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Denn das würde dazu führen, seiner Meinung nach, dass die Netiquette umgesetzt würde und Hass und Hetze automatisch eingedämmt. Community-Management.
Ich glaube, er spielt damit an, dass regelmäßig Anschlusskommunikation beispielsweise an Talkshows im Fernsehen gibt, da in sozialen Medien wie Twitter und Facebook, wo seiner Meinung nach möglicherweise die betreffenden Fernsehsender zu wenig mitdiskutieren, was da in sozialen Medien passiert. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das findet alles in privatisierten Öffentlichkeiten von anderen Unternehmen, Organisationen statt, wo dann, sagen wir mal, ein Community Management, was es ja auch gibt bei ARD, bei ZDF, beim Deutschlandfunk, dann auch nur ein Akteur von vielen anderen darstellt.
Ich wollte auch gerade sagen, also Community Management, natürlich haben beispielsweise wir als Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova Kommentarregeln, also die wir ansetzen, die eben eine Etikette sind, die genau im Regeln, was erlaubt ist, wohin geguckt wird, was gelöscht wird, wo reagiert wird und wo auch Anzeige erstattet wird.
Ja, und vor allen Dingen eine Herausforderung ist dann für Ihr Community Management, wenn auf irgendwelchen Facebook-Seiten, die nicht zu Ihnen gehören, die nicht von Ihnen betrieben wird, über Ihre Sendung geredet wird, dann können Sie da auch nicht so viel machen, leider.
Ich nehme noch Herrn Kiria auf Sendung. Herr Kiria, Georg Kiria.
Oh, ja, schön,
da freut man sich im Hintergrund, dass Sie jetzt dran sind. Schönen guten Morgen.
Ja, ich glaube, er hat es nicht mitbekommen. So. Meine Gedanken dazu gehen eigentlich in eine ähnliche Richtung. Also ich sehe ja immer diese beiden Pole, Freiheit und Kontrolle oder Ordnung, und sehe eigentlich im normalen öffentlichen Raum, dass wir ja durchaus viel Ordnung haben, viel wird kontrolliert und wir akzeptieren das eigentlich in unserem Alltag. Und im Internet, sobald da Ideen auftauchen, wie man das Ganze kontrollieren kann, besteht immer sehr schnell viel Empörung. Und ich habe natürlich jetzt keine tollen Lösungen anzubieten, aber ich würde mir immer wünschen, dass man in der Richtung einfach weiterdenkt. So ähnlich wie dieses Community Management. Man könnte ja auch einfach zum Beispiel diese Meldung irgendwie zentral zusammenfassen und vielleicht auch staatlich organisiert überprüfen, sodass nicht die Social Media Plattform selber überprüfen und nach eigenen intransparenten Aspekten irgendwie vorgehen, sondern dass man das eben gesellschaftlich löst und nicht von irgendwelchen Plattformen abhängig macht.
Ich folge absolut dem Gedanken, und ich glaube, vermutlich sind wir uns hier auch einig, dass die Idee, dass die Plattformen selbst kontrollieren, was denn jetzt erlaubt ist und was nicht, ist keine gute Idee. Es ist in einem Rechtsstaat keine vernünftige Lösung, wenn Unternehmen entscheiden, was geäußert werden kann und was nicht. Ich hoffe, dass da die Maßnahmen der Bundesregierung vielleicht auch ein bisschen am NetzDG in die Richtung drehen. Die sagen ja, die Plattformen sollen dann jetzt verpflichtend ans BKA weitergeben. Ich finde das ausgesprochen schwierig, weil weiterhin den Plattformen überlassen wird, was dann jetzt in den Bereich der Rechtsdurchsetzung gegeben wird. Auf der anderen Seite finde ich aber auch schwierig, wenn wir eine Art staatliche Kontrolle der öffentlichen Meinungsäußerung haben. Ich glaube, daraus ergibt sich schon so ein bisschen, warum das schwierig ist. Da das ist in einer Demokratie eigentlich auch nicht akzeptabel, dass das staatlich kontrolliert wird. Vielleicht ist es auch nicht genauso gemeint gewesen, aber das gerät leicht dahin. Und wir hatten auch vorhin bei der E-Mail von Herrn Wüst schon diese Idee eines Ombudsmanns. Ich habe den Eindruck, dass sich viel in die Richtung bewegt, dass irgendeine Instanz nötig ist zwischen Staat und Plattformen, die ansprechbar ist dafür, wenn beispielsweise zu viel oder zu wenig gelöscht wird und die gleichzeitig auch guckt, was muss eigentlich geändert werden? Also Rundfunkräte sind jetzt vielleicht nicht das geeignete Beispiel, weil die aus verschiedenen Gründen auch nicht immer optimal sind. Aber irgendeine Form von vielleicht Gremium, das aus Zivilgesellschaft, vielleicht auch Unternehmen, weiß ich nicht, aber und vielleicht dann eben auch Rechtsdurchsetzung paritätisch zusammengesetzt ist, könnte ich mir vorstellen, die so ein bisschen die Aufsicht übernehmen.
Also dieser Schnittstellengedanke gar nicht so schlecht. Herr Kiria, danke schön für Ihren Anruf. Sie haben eben ein Stichwort gesagt, Frau Rot, nämlich zu viel gelöscht. Was passiert eigentlich, wenn etwas gelöscht wird, was doch kein Hass war?
Das kommt regelmäßig vor, da gibt es große Aufregung oder bei Twitter beispielsweise auch das ganze Account, nicht nur bei Twitter, das ganze Accounts gesperrt werden, dauerhaft oder zeitweilig, und das macht Leute extrem verzweifelt, weil es keine Ansprechpartner dafür gibt, die sich darum kümmern können, und die Unternehmen aus durchaus nachvollziehbaren Gründen für Unternehmen sagen, wir verraten euch jetzt nicht, warum wir unsere Entscheidung so und nicht anders treffen.
Ich finde, das war einer der großen Fehler beim NetzDG, kein Putback-Verfahren einzuführen. Das heißt, wir haben keine Beschwerdemöglichkeit gegen unberechtigte Löschungen.
Der Ombudsmann, die Schnittstelle, das ist jetzt etwas, was mir jetzt im Kopf rumwabert nach dieser Sendung. Was tun gegen Hass und Hetze im Netz? Ich danke ganz herzlich Anne Roth von den Linken im Bundestag und Markus Beckedahl, Geschäftsführer netzpolitik.org, und auch noch Frau Hunberg, die wir angerufen haben. Allen, die sich beteiligt haben an dieser Debatte, danke ich natürlich auch, und die vielleicht auch nicht mehr dran gekommen sind. Nach 11 geht es übrigens thematisch weiter mit einer Diskussion unter dem Titel Schöne neue Online-Welt.